Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute schauen wir wieder zurück auf den Mai und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit Christoph. Hallo Christoph.
Hallo Birgit, ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, leichtes Halskratzen.
Okay, willkommen ansonsten im Club.
Genau, also wir schauen uns wieder an, wie war so deine Arbeitszeitentwicklung? Wie haben sich Webseite und Podcast entwickelt? Was macht der Umsatz im Mai? Wie geht's weiter? Dann hatten wir noch so ein paar Highlights im Mai. Wir waren, glaube ich, sehr beliebt bei anderen Personen.
Sehr beliebt.
Zumindest kamen interessante Anfragen, über die wir dann noch reden werden. Und genau, es geht dann nochmal um dein Sportpensum. Du hast dir neue Ziele gesetzt. Bin ich gespannt. Genau, fangen wir an mit der Arbeitszeitentwicklung. Wie viel hast du denn gearbeitet im Mai?
Ich bin total überarbeitet, nein, Spaß beiseite. Habe 116 Stunden gearbeitet. Ist ja immer für mich schön zu sehen, dann auch im Vergleich zum Vorjahr, wie sich das Ganze entwickelt. Parallel auch zu unserem Umsatz. Wenn unser Umsatz immer nur steigen würde, wenn ich die Arbeitszeit hochnehme, wäre das ein Zusammenhang, den ich irgendwann auflösen wollte. Genau. Ja, habe aber insgesamt so eine Tendenz, dass ich wieder ein bisschen mehr arbeite als im ersten Quartal. Habe auch 21 Stunden tatsächlich im Mai mehr gearbeitet als im Vorjahresmonat, also im Mai 2023, so dass ich jetzt nur noch 11,3% unter der Arbeitszeit des Vorjahres liege in den ersten 5 Monaten. So. Nähere mich also langsam wieder dem Vorjahresniveau an. Mal gucken, wo wir am Ende des Jahres stehen. Gerade macht es mir einfach wieder viel Spaß.
Ja.
Nachdem ich, also ist immer so ein Pendel, das so immer links und hin und her schwingt. Vorher war das Pendel so eher bei der Halbmarathon-Vorbereitung. Und jetzt, ja, hole ich ein bisschen was auf, gerade so Marketing. Ja. Also Mandanten sind wir immer da, wenn da was ist. Mhm. Aber es gibt ja auch so Sachen, wo man mal mehr oder weniger Energie reinstecken kann, wo man nicht gleich, also wo nicht gleich der Endkunde das merkt. Merkt man vielleicht, dass mal ein Beitrag nicht erscheint oder sowas. Genau. Und jetzt habe ich halt wieder auch mal so Tage, wo ich mal 10 oder 11 Stunden insgesamt was mache. 4 Tage Woche versuche ich weitestgehend aufrechtzuerhalten. Wobei ich auch jetzt die Woche zum Beispiel mal genutzt habe, dass mein Sohn in die Kita wollte, um seinen grünen AOK-Rucksack abzugeben, den sie immer 2 Wochen mit nach Hause nehmen dürfen. Der hat hohes Pflichtbewusstsein, hat sich nicht so richtig wohlgefühlt damit, dass er am Montag noch nicht dort war, weil wir nach dem Familienfest noch einen Tag zu Hause gelassen haben. Und Montag wäre eigentlich der Tag gewesen, wo das nächste Kind den mitnehmen darf.
Ah, die wechseln sich dann immer ab. Ja.
Okay. Und da haben wir dann einen Tag später in die Kita gebracht.
Hm.
Obwohl er dann eigentlich zu Hause hätte bleiben können, weil der Papa Sohntag ist, habe ich ihn dann als Mittagskind geholt. Wobei früh fing er dann wieder an, Papa, ich bleib doch zu Hause. Da hatte ich auch schon eingeplant, dass ich vormittags kurz ins Büro husche. Und da habe ich dann gesagt, nee, komm, lass den Rucksack jetzt abgeben, ich hole dich dann gleich wieder ab. Ja, aber ansonsten funktioniert es mit der 4-Tage-Woche immer noch ganz, ganz gut, wobei es mir auch gerade gut tut, mehr zu arbeiten. Ja. Werden wir aber noch beim Umsatz dran sprechen, gerade weil es auch liquiditätstechnisch gerade so ein bisschen noch belastet ist aufgrund von Steuernachzahlungen etc. für die letzten Jahre. Und da fühle ich mich immer besser, wenn ich dann mehr auf Arbeit bin. Da habe ich einfach so ein bisschen mehr das Gefühl, das Steuer in der Hand zu haben, als wenn ich dann zu Hause liege und denke, oh, alles scheiße. Nee, dann fühle ich mich besser, wenn ich mal auf Arbeit bin und da was aktiv gestalten kann. So, auch wenn es vielleicht gar nicht so den großen Einfluss hat. Langfristig, wenn man mal eine Stunde mehr oder weniger kommt. Wie sah es bei dir aus?
Ich glaube nicht ganz so intensiv wie der April. Ein paar Überstunden habe ich gemacht, aber ich hatte jetzt auch letzte Woche mal eine Woche Urlaub genommen. Von daher wieder ein bisschen Entspannung. Ja.
Ja, du hast mir letztens mal berichtet, dass du gemerkt hast, dass du ein bisschen runterkommen musstest. Und hast mal so einen Tag oder sowas rausgenommen oder so. Hast gesagt, dass du da erst gemerkt hast, was du für eine Anspannung hattest die letzten Wochen, was ja so abgefallen ist.
Das merkt man dann immer erst, wenn man mal frei nimmt, wie gestresst man dann doch war. Irgendwann verliert man wahrscheinlich so das Gefühl dafür, wie viel Stress man jetzt schon sich ausgesetzt hat. Und dann ja, merkt man das dann in den Ruhephasen.
Ja, für dich sind die Gespräche ja noch immer jedes Mal so eine, wahrscheinlich so eine, wie so oft so einen Wettkampf vorzubereiten.
Genau.
Wo man jetzt noch nicht jede Gesprächssituation erlebt hat und dann überlegt, was erwartet mich dann?
Ja,
wie nimmst du das wahr?
Na, ich versuche mich ja schon so gut es geht vorzubereiten, aber viele Sachen kann man ja jetzt nicht bis ins Detail vorbereiten. Es kommen ja dann viele Fragen dazu, die man, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat, Zahlen, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Und genau, da ist dann natürlich die Anspannung immer noch ein bisschen größer, weil die Überraschungen noch kommen.
Ja.
Aber ich habe schon gemerkt, so in den letzten Monaten, dass manches ein bisschen leichter geworden ist.
Sehr gut. Meine größte Angst war immer, dass ich auf irgendeine Frage keine Antwort habe, bis ich dann gemerkt habe, okay, ich kann ja einfach sagen, ich gucke nach und das kann ich beim nächsten Mal.
Ja.
So. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sagt, okay, weiß ich gerade nicht, ich gucke nach, weil ich mir nur 99% sicher bin oder so und dann klären wir das beim nächsten Mal dann final. Ja, und wenn man das sich so ein, zwei Mal gemerkt hat und merkt, das ist kein Problem und ich finde, das ist sogar viel, viel besser, als wenn man irgendwie rumschwurbelt. Genau. Auch mal das Eingeständnis gegenüber dem Kunden, dass man gerade an Wissensgrenzen kommt und dass man das eben dann nochmal nachrecherchiert. Ja, ansonsten die einzigen unangenehmen oder schwierigen Situationen sind dann im Nachhinein betrachtet immer, wenn man so menschlich auf Granit beißt. was aber bei uns extrem selten ist.
Ja.
Aber wir hatten schon Gespräche, da, da wächst man. das ist dann vor allem, wenn im Erstgespräch nur einer dabei war und dann noch jemand dabei war, den du nicht so kennst und dann weiß nicht, wie weit ich hier erzählen darf, weiß ich ja, wenn hier mein Mandant mithört, nicht direkt angesprochen fühlt, genau, war dann aber danach super, also es war einmal ein Gespräch, wo wirklich jemand drin saß, und es ist eine Frau dann hierher gekommen und dann hast du gemerkt, die erste halbe Stunde war erstmal wie so in der Wildnis, hat er erstmal geguckt, wer erzählt da und hat er überhaupt Ahnung und so weiter und saß da wirklich mit verschränkten Armen eine halbe Stunde und düsterem Blick und ich war fix und fertig, wirklich die erste halbe Stunde, so innerlich und dann nach einer halben Stunde ist dann aufgetaut, weil ich gemerkt habe, okay, der davon hat wirklich Ahnung.
Ja.
Ja, war also sehr, sehr, wenn man jetzt so will, von der Anstellung her sehr, sehr weit oben in der Nahrungskette. Genau, also das war so ein Gespräch, an das ich mich erinnere. Da bin ich wirklich persönlich gewachsen in dem Gespräch, das habe ich gemerkt. Aber wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich das Gespräch gerne nicht geführt. Im Nachhinein war es aber eins der wichtigsten Gespräche, glaube ich, die ich jemals geführt habe.
Ja, in solchen Situationen sind dann halt auch die Chancen, dass man eben viel dazulernen kann.
Ja. Und du kriegst dann halt auch irgendwann die Sicherheit, ne, wenn du das überstanden hast.
Ja.
dann überstehst du alles. Ja. Wobei es im Arbeitskontext, gibt natürlich noch viel, viel krassere Sachen.
Ja.
Klar. Weiß nicht, ob du Joko gegen Klaas kennst, Duell um die Welt.
Von gehört, ja.
Ich weiß nicht, wie heißt sie, Charlotte Roach oder so?
Ja, Charlotte Roach.
Die hat auch einen Podcast und so weiter.
Ja,
und so
fort. Bücher geschrieben.
Und die war da aber dabei. Also da ging es ja nicht mal Joko gegen Klaas, sondern die können jemanden benennen und dann machen Promis quasi für die Aufgaben.
Mhm.
Und die hat eine richtig krasse Aufgabe. Ich glaube, es war schon 2019 oder sowas. Und wir gucken gerade die alten Folgen. Und die hat sich so Eisen, also die ist wie Bungee-Jumping, kannst du das vorstellen?
Ja.
Und die haben sich aber hier, da gibt es so Verrückte in Russland, das war noch vor dem Russland-Ukraine-Krieg, also bevor die große Eskalation kam. Und die haben sich so Eisennägel in den Rücken, 4 Stück. 4 dicke, fette Eisennägel. Und die machen die dann fest an so Metallgeschirr und dann springen die runter und hängen dann quasi nur an diesen Eisennägeln.
Ja.
Und das hat die Charlotte gemacht. Die hat sich wirklich 4 Eisennägel in den Rücken hauen lassen.
Aber bleiben da nicht Narben zurück?
Ja, die war dann ein paar Wochen später oder so dann in der Show und da waren noch so ein paar rote Punkte zu sehen. Okay. Also klar, die wird dann ihr Leben lang, wird die da ein paar rote Punkte auf dem Rücken haben, kleinere. Ja, also das war richtig krass, ne? Ich glaube, da hat auch keiner gedacht, dass ich das wirklich macht. Hast du auch gesehen, ne? Der Joko, der war richtig schockiert, das war in seinem Team und der war richtig schockiert, als sie dann gesagt hat, und Klaas ist auch ruhiger geworden, ich mache das jetzt. Weil die alle davon ausgegangen sind, dass wenn er die Aufgabe verlesen bekommt, das ist. Aber da hast du ja wirklich was davon langfristig, ne?
Mhm.
Und das ist dann wirklich was Krasses, ne? Also da ist ja das hier Spaß am Ende des Tages, was wir hier haben, unsere Stresssituation. Das ist ein kleiner Ausflug in mein Fernsehprogramm gestern Abend.
Ja, auf jeden Fall nichts für mich.
Ja, für mich übrigens auch nichts. Das würde ich nur machen, wenn es um Leben und Tod geht. Ja. Und ich weiß, ich kann irgendwie irgendeinen Schaden abwenden von irgendwas, aber freiwillig never ever. So.
Genau, soweit zur Arbeit. Dann haben sich die Zahlen zu unseren Seitenaufrufen und zum Podcast wieder ein bisschen bewegt. Aber eher nicht so nach oben, oder?
Naja, insgesamt ist so, was die Website-Entwicklung angeht, glaube ich, so, also Wachstum zum Vorjahr zu erkennen, aber so insgesamt gerade so eine Stagnation eher, wenn wir so mit den Vormonaten vergleichen. Bei Google sind wir 13% gewachsen im Vergleich zum Vorjahr, da kommen wir auf 5.400 Klicks. Im Vorjahr waren es noch gute 4.700. Also ein 13% plus bei Google, das waren in den letzten Monaten immer so 20% im Vergleich zum Vorjahr. Hier macht sich jetzt auch so ein bisschen bemerkbar, dass wir in den Rankings so ein bisschen gescholten sind, wenn man so möchte. Hm. Gerade merken wir, dass die ganze Website an sich wieder anzieht, was so die Durchschnittsrankings angeht, also die Durchschnittsplatzierung bei Google. Haben aber immer noch Probleme bei den Schlüsselbegriffen Finanzberater, Honorarberatung, Honorarberater. Da haben wir jetzt entschieden, dass wir Finanzberater und Finanzberatung aus dem Fokus so ein bisschen rausnehmen und uns eher so nur auf Honorarberater und Honorarberatung fokussieren, weil wir auch in den Erstgesprächen merken, dass das so eher die Begriffe sind, über die potenzielle Mandanten drüber stolpern. Genau, und dann gucken wir dann mal, was das für einen Einfluss hat. Und ansonsten, was den Podcast angeht, ja, da immer noch ein trauriges Bild, wenn du so möchtest, 45% Rückgang zum Vorjahr, ja. Wobei man hier sagen muss, der Mai 24 hätte gar nicht so schlecht ausgesehen mit seinen, da wären wieder gut über 1000 Downloads gewesen, so waren es 944, weil ich eben ja, es nicht geschafft habe, den Beitrag zeitgerecht zu veröffentlichen. Also der letzte Beitrag war ja zur Selbstständigkeit, soll ich mich selbstständig machen. Der Leitfaden, der ist so anderthalb Wochen später erschienen, als er sollte, weil ich einfach, wo du im Urlaub warst, ich glaube, an dem einen Tag hatte ich 3 Beratungsgespräche, dann nochmal 2 und an dem ersten Tag hatte ich nochmal einen 2-Stunden-Termin mit unserem Suchmaschinen-Spezi. Und dann hast du ja noch so eine Vorbereitung, Nachbereitung und so weiter und so fort. Und da habe ich, glaube ich, 1 Stunde gehabt, wo ich meinen Beitrag noch arbeiten konnte. Das hat nicht gereicht, um fertig zu machen. Ja, das war auch wieder so eine Woche. Also es war sehr schön die Woche. Also es waren wirklich alles tolle Termine. Also da wird mir immer mal bewusst, mit was für tollen Menschen wir hier zusammenarbeiten dürfen. Genau. Also da nehme ich mir auch viel Energie mit, auch wenn es sehr anstrengend ist. Und dann nach 3 Terminen, wo du insgesamt 6-7 Stunden reine Sprechzeit, also Mandanten sagen auch was, aber ist ja trotzdem 7 Stunden eine Gesprächssituation oder 6. Mhm. Und dann abends noch so ein Buch vorlesen, hast du halt irgendwann am Ende. Genau. Ja, und da wäre der, also insgesamt sehen wir beim Podcast, glaube ich, so eine leichte Tendenz, dass es wieder besser wird. Also vielen Dank, wenn hier jemand Neues zuhört. Wir freuen uns über jeden, der bei uns einschaltet. Genau. Ja, es darf wieder mehr werden. So, das war noch im Mai 23, hatten wir noch 1700 Downloads, jetzt wie gesagt knappe 1000. Genau. Gucken mal, wie es jetzt in den nächsten Monaten wird. Wie gesagt, ich bilde mir ein, dass wir leichte Aufwärtstendenzen sehen. Und wir haben ja bald ein neues Format.
Ja.
Genau, da könnt ihr uns dann gerne schreiben, wie ihr das findet. Wir wären Finanzküche Reacts oder wie auch immer wir das nennen werden, so richtig fancy Stuff. Genau, unser erster Reaction-Podcast, der wird dann bald erscheinen zum Rentenpaket, das aktuell genau. Hier durchgewuppt wird. Da werden wir unsere Einschätzung dazu geben. Bin schon gespannt, wir haben es ja schon mal kurz drüber gelesen. Ich glaube, da gibt es viel, worüber wir uns austauschen können.
Allerdings, ja.
Ja, da wird es dann keinen umfassenden Textbeitrag dazu geben, sondern einfach nur, ja, so aktuell relevante vor allem Dinge, genau. Wo wir unseren Senf zugeben. Ich glaube, das wird gut. Da freue ich mich drauf. So, ansonsten haben wir jetzt auch Besucherzahlen, die wir vergleichen können mit dem Vorjahr, weil wir mittlerweile seit über einem Jahr dasselbe Analytics-Tool benutzen, Matomo. Und wir hatten 7.190 Besucher insgesamt auf der Finanzküche im Mai. Das sind 387 weniger als im Vorjahr. Was ist da schiefgelaufen? Wir sind im Textbereich geschrumpft. Ja. Das ist echt hart. So, weil der Textbereich läuft eigentlich immer sehr, sehr gut. Mhm. Allerdings haben wir auch einen Beitrag weniger veröffentlicht. Und gerade hier, die 400 hätten wir damit locker ausgeglichen, weil auf so neue Beiträge im Textbereich kommen. Da kommt schon ordentlich Traffic drauf. Trotzdem muss man sich das nicht schönreden. Wir haben einfach verkackt wieder, was die Regelmäßigkeit angeht, in der Veröffentlichungsrhythmus in dem wöchentlichen. Ja. Ist aber auch ein gutes Indiz dafür, dass wir gut zu tun haben.
Ja.
So. Das zur Reichweite. Genau.
Genau. Beim Umsatz sah es dafür aber ein kleines bisschen besser aus, würde ich sagen.
Ja, wo wir wieder auf das Gut zu tun zurückkommen.
Ja.
Beratung läuft, macht Spaß, Anfragen sind da, wobei man auch sagen muss, im Mai war es ruhiger wieder, was die reine Anfragen für Erstgespräche angeht, jetzt merkt man im Juni wieder, dass es wieder besser wird. Irgendwie ist das so, das war schon im Vorjahr so, ne? Der Mai total ruhig, was Erstanfragen angeht, da war es diesen Mai schon ein bisschen besser. Und dann wieder, also das ist wirklich, also wir haben wirklich so Herdenphänomene in unserer Branche, dass so entweder fragen alle auf einmal an oder es fragen nur ganz wenige oder keiner an. Aber so ein Mittelding, dass man sagen kann, übers Jahr durch immer so ein konstantes Nachfrageniveau, kannst du vergessen. Genau. Und da ist der Mai so ein ruhigerer Monat gewesen, aber umsatztechnisch ein sehr, sehr guter Monat wieder. Wir waren 55,7% über dem Vorjahreswert. Dazu muss man aber auch sagen, im Vorjahr war das komplette erste Halbjahr relativ schwach. Das war, glaube ich, damals 0% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben dann quasi alles im letzten Halbjahr rausgeholt. Mhm. Dieses Mal mal gucken, ob dann das zweite Halbjahr auch nochmal deutlich besser wird als das erste Halbjahr. Werden wir ja sehen. Wir sind jetzt aber schon, wie gesagt, 55,7% im Vergleich zum Vorjahres-April. Nee, Mai. Mai sind wir gerade. April habe ich gerade die Umsatzsteuererklärung abgegeben, deswegen hatte ich April im Kopf. Habe ich gerade überwiesen. Das war eine ordentliche Summe. Genau, 55,7% sind wir im Mai im Umsatz gewachsen. Im ganzen Jahr sind es 30,8%. Also wir liegen 30,8% vorm Vorjahr. Wir können jetzt quasi einen Monat aussetzen und dann.
Ja, oder auch nicht.
So, am durchschnittlichen Wachstumsziel, sage ich immer mit dazu, sind so 25%. Das wäre so ein mittleres Szenario. Alles läuft so einigermaßen okay. Da würde man bei 25% Wachstum landen. Mit den 30,8% sind wir jetzt etwas drüber. Hm. Ich glaube, oberes Wachstumsziel, wenn es wirklich richtig gut läuft, hatte ich so mit 50-55% im Kopf. Dazu muss man aber auch wissen, dass quasi alleine durch den mehr Bestandsmandanten und so weiter und so fort, selbst wenn sonst alles genauso läuft wie im Vorjahr, hätten wir schon 20% plus. Das heißt nicht, dass wir viel, viel mehr Neuanfragen oder sowas abwickeln. Genau, also 30,8% plus und wir gucken mal, ob wir das halten können im zweiten Halbjahr, weil wie wir ja schon angeteasert hatten, war das zweite Halbjahr letztes Jahr ziemlich gut. Gerade das letzte Quartal. Ja. Gucken mal. Bin aber sehr, sehr optimistisch, dass das funktioniert natürlich.
Du bist immer optimistisch. So.
Genau. Woran liegt es, dass wir vorne sind? Wie gesagt, stetig wachsender Mandantenstamm. Das wird ja immer besser. Was vor allem schön ist, sind die Weiterempfehlungen. Das ist ja toll. Das zeigt auch so ein bisschen, dass die Arbeit nicht ganz verkehrt ist, die wir hier machen. Und ansonsten haben wir weiterhin eine robuste Nachfrage, wenn wir so wollen, wenn wir es über die Monate kletten. Klar ist da mal ein Monat dabei, sagen wir immer wieder, wo die Nachfrage einbricht. Das aber eher so gefühlt jahreszeitlich bedingt oder monatsbedingt anscheinend schon. Aber klar, wäre es mir lieber, wenn wir so stark aufgestellt wären, dass wir durchweg so viele Anfragen haben, dass wir hier ersticken in Anfragen. Dann hätten wir nämlich auch schon, wären wir schon zu zehnt. So, genau. Nee, aber so ist gerade sehr, sehr angenehmes Arbeiten, finde ich. Genau.
Ja.
So.
Das stimmt.
Und wir müssen auch vielleicht ganz gut langsam in die ganze Sache rein zu wachsen.
Ja, und dann hatten wir natürlich noch so das ein oder andere Highlight im Mai. Wir haben nämlich zwei Interviewanfragen bekommen. Einmal für die Zeitschrift Guter Rat und einmal von einem Blogger-Kollegen sozusagen, dem Depotstudenten.
Genau, vom Dominik. So, ja, thematisch war es eigentlich ganz spannend, ne? Gerade so ein guter Rat, das war
ja. War ja eigentlich Thema KI für die Finanzberatung, beziehungsweise was man als Verbraucher, wie man KI nutzen kann, um selber für sich vielleicht ein paar Finanzfragen zu klären. Den Artikel selbst haben wir noch nicht gelesen. Bin gespannt, was da rauskommt.
Kriegen wir jetzt zugeschickt, eine Ausgabe vom Guten Rat. Ja, war spannend. Also die haben dort quasi Fälle vorgestellt, also oder Fälle hinterlegt bei der KI, haben gesagt, ich bin Rentner, will für meinen Enkel vorsorgen und habe noch ein bisschen Geld für später oder sowas. Was kann ich am besten machen oder sowas, so ungefähr. Und dann haben sie das durch verschiedene KIs laufen lassen, haben jetzt nicht gesagt, welche KI was ist, zumindest nicht uns gegenüber. Weiß jetzt nicht, wie es am Artikel ist. Ich glaube, da haben sie dann schon unterschieden. Und dann durften wir unsere Einschätzung dazu geben. Ja, ob das jetzt gut ist, was die KI dort macht oder nicht. Ich glaube, es wurde noch ein zweiter Honorarberater gefragt, genau. Ich glaube, der hat noch, ist noch ein anderer mit drin, wenn ich so über den Online-Auszug darüber schaue. Genau. Und wie interessant war das Ergebnis am Ende des Tages, ne? Ja. Wie gut ist die KI als Finanzberater tatsächlich? Und das war sehr, sehr durchwachsen. Also es gab so ein paar Beispiele, wo wirklich gute Antworten auch dabei waren. Und dann gab es ein paar, wo man sagt, okay, muss das jetzt so sein? Aber ich glaube, als Ausgangspunkt kann man die schon benutzen, ne? So als Einstiegspunkt.
Genau, also man sollte schon selber ein gewisses Verständnis davon haben, wie KI funktioniert, wenn man das benutzt. Aber ja, wir haben im Prinzip festgestellt, für so einen ersten Anhaltspunkt, es gibt oft eine gute Struktur vor, dass man auch weiß, okay, die und die Themen sind wichtig, war jetzt, glaube ich, nicht bei jeder und bei jedem Thema, aber so im Groben und Ganzen. Und dann muss man halt einfach wissen, welche Fragen man dann stellt.
Ja, das ist der entscheidende Punkt, wissen, welche Fragen stellt, weil das haben wir gemerkt, dass die Nachfragen von der KI, also von den verschiedenen Anwendungen, die kamen meistens nicht. Ja. So das, was wir in der Beratung als erstes machen, Fragen. Außer bei einem Beispiel oder so, das war richtig gut, da kamen noch ein paar Fragen hinterher. Das fand ich spannend. Genau, aber ansonsten, das war das, was so durch die Bank weg schwierig war. So erstmal das Fragen, weil häufig, und das ist ja generell so auch bei Google ohne KI dahinter, man muss die halt mit den richtigen Fragen füttern.
Ja.
So. Und schwierig wird es halt auch, wenn man in seiner Aufgabenstellung halt nur begrenzte Angaben macht und die KI dann mit den begrenzten Angaben arbeitet, da müssen dann wieder Nachfragen kommen, Verständnisfragen, um wirklich darauf antworten zu können, dass halt das, wo noch Schwächen da sind. Aber wenn es so weitergeht, ja, keine Ahnung, ob wir in 10 Jahren noch gebraucht werden, wir werden es merken.
Ja, manche bevorzugen ja trotzdem den menschlichen Kontakt.
Ja. So, genau, und dann hat man noch das Interview vom Depotstudent, das war ein schriftliches Interview, war auch mal spannend, haben wir nicht in der, also bei Guter Rat, da ist wirklich vor Ort gewesen, hat sie Fälle vorgestellt, hat mitgeschrieben, also das sind nicht unsere 1:1 die Worte, die dort erscheinen, sondern weiß nicht, was da steht, also er hat mitgeschrieben und dann hat er das dort reingeschrieben. Bin gespannt, was das Ergebnis ist.
Ich auch.
Und bei Dominik, der hat uns Fragen vorab geschickt und da ging es vor allem ums Thema Honorarberatung. Mhm. So, wie wir aufgestellt sind und ob wir da Potenzial sehen für die Honorarberatung, wie es so im Alltag abläuft und so weiter und so fort, kann ich auch gerne mit verlinken. Da könnt ihr euch das Interview mit anschauen. Guter Rat wird schwierig, da müsst ihr, glaube ich, 99 Cent oder sowas bezahlen, um die Online-Barriere zu überwinden. Genau.
Oder vielleicht habt ihr auch Glück und irgendwo beim Arzt oder so liegt es aus.
Ich genau, das sind ja, glaube ich, die Blätter, die dann immer bei in irgendwelchen Arztpraxen oder so liegen.
Ja.
Und da seht ihr dann vielleicht unser Konterfei oder meins. Genau. Ja, also das war eine schöne Erfahrung, was ich wieder krass fand. Ich habe so ein bisschen wieder die Zahlen rausgeholt bei dem Interview zur Honorarberatung. Wie klein der Anteil reiner Honorarberater tatsächlich noch ist. Ja. Also wenn man nur nach den Zulassungen geht, Vermittlerzulassungen gegen Honorarzulassungen, also Versicherungsberater und Honorarfinanzanlagenberater wären die Honorarzulassungen, 0,4% beziehungsweise weniger als 0,4% reiner Honorarberaterinnen am deutschen Gesamtmarkt. Ich glaube, das sagt alles diese Zahl. Wo ich da die Frage beantworten musste, ist jetzt endlich die Zeit für die Honorarberatung gekommen? Ja. Schön wär's.
Ja.
Also in der großen Masse ist das Thema noch nicht verankert. Punkt.
Ja.
Ja.
Genau, aber waren auf jeden Fall ja tolle Gelegenheiten, um mal sich Gedanken über bestimmte Sachen auch zu machen. Und genau, das, was bei rauskommt, ist ja dann auch immer ganz nett, auch für Leute, die das dann lesen werden, denke ich.
Ja, Gedanken machen, unter dem Motto stand auch so der Monat so ein bisschen für mich, war ja dann, ja, jetzt hat er auch ein bisschen Ruhe im Büro, wo du im Urlaub warst, wo man dann doch mal auch alleine im Büro sitzt und so ein bisschen überlegt. Dann hatte ich ja auch eine Woche quasi Urlaub, in Anführungsstrichen, wo ich für die Familie unterwegs war, so ein bisschen dann auch mit genau. Und da habe ich auch ein bisschen nachgedacht, wo stehen wir jetzt, wie soll es weitergehen, ist ja immer so die Entscheidung, wie schnell wollen wir dann auch vorankommen oder machen wir das ja alles weiter rein aus Eigenkapital, Stichwort Einstellungen. Wir wollen ja eigentlich zum Beispiel eine Marketingstelle besetzen. Und dann müsst ihr gleich denken, okay, wenn wir jetzt jemanden holen, der nur fürs Marketing und das funktioniert, dann kommen ja theoretisch wieder mehr Anfragen, dann werden wir das zu zweit nicht mehr schaffen, dann musst du eigentlich gleich wieder eine Beratungsstelle schaffen, weil wir auch wissen, dass das, was wir hier machen, stellst niemanden ein und das funktioniert nach einem Monat, sondern es braucht ein bisschen Einarbeitungszeit. Selbst wenn er aus der Branche kommt und schon Beratungserfahrung hat, musst du ja erstmal diesen Shift hinkriegen, hin zur wirklich sich auf die Menschen einzulassen, zu beraten und eben nicht diesen Produktverkauf im Hintergrund zu haben. Mhm. Ja, das ist ja das Schöne, dass das hier wirklich eigentlich, wir brauchen keine Produkte. So. Also klar, Produkte spielen immer eine Rolle, aber im Prinzip ja, brauchen wir, um unsere Beratung zu rechtfertigen, keine Produkte mehr.
Ja.
Und da brauchst du einen kleinen Shift im Kopf meistens, wenn man bisher aus dem Produktverkauf kommt. Also selbst wenn du quasi mit Beratungs- oder Vermittlungsvorerfahrung hierher kommst, wird es immer eine gewisse Einarbeitungszeit brauchen. Und wenn wir jetzt quasi Marketing ausbauen oder noch mehr Anfragen kämen und dann stellst du dann erst eine Beratungsstelle ein, dann hast du vielleicht wieder so eine längere Übergangsphase, wo du eigentlich nicht alles abarbeiten kannst. Und das sind dann so Punkte, wenn du zwei Stellen gleichzeitig besetzt, also Eigenkapital zu machen, also das mit mal einer Vorstellung bekommen, damit gehen locker mal 100.000 Euro Lohnkosten einher. Und das mal eben so von heute auf morgen mehr zu umzusetzen, das ist nicht ganz so einfach. Oder ich bin einfach als Unternehmer nicht gut genug. Ja, da muss man ja auch ganz knallhart sagen, ich kenne Leute, die, wenn du so ein Vollblutunternehmer bist, frage ich mich, ich habe so wirklich manchmal, wo ich denke, krass, hat so innerhalb von einem Jahr, also Mandanten hier gesetzt gehabt, der hat sein altes Unternehmen abgewickelt, ein neues aufgebaut und hatte innerhalb von einem Jahr x Minijobber dort sitzen mit seinem Basisteam, die Pakete gepackt haben und also fast 100 Minijobber, die Weihnachten Pakete gepackt haben.
Ist aber auch ein anderes Konzept.
Ja, aber wo ich so meine, dieses Grundverständnis, so, wir machen das hier sofort in einem anderen Maßstab. Und das ist das, was ich so, wenn du sagst, okay, das ist so das, was du aus der Muttermilch, also aus dem Elternhaus mitbekommst, das kenne ich nicht. So schon, dass ich selbstständig bin, ist so eine Ausnahmeerscheinung in der Familie. Da gehst du studieren, dann gehst du in die Anstellung und dann machst du dich aber nicht selbstständig. So, dann wirst du komisch angucken und sagst, okay, wann machst du mal was Richtiges? Das hat sich mittlerweile ein bisschen gewandelt. Also die merken jetzt, glaube ich, dass ich davon leben kann.
Jetzt merken sie, dass du davon leben kannst.
Ja, jetzt schon seit ein, zwei Jahren oder so. Genau, aber für meine Mutti war das bestimmt eine Herausforderung, so mein Lebensweg. Und hat schon viel Vertrauen in den Sohn gefordert.
Ja.
Habe ja die Studiengänge jetzt auch nicht alle ganz straight abgeschlossen. So, also, ja. Also danke an meine Mama, die dann trotzdem vielleicht an mich geklopft hat, keine Ahnung.
Hast du ihr das zum Muttertag gesagt?
Nee, die hat bald 60. Geburtstag, vielleicht schreibe ich das in die Karte rein. Gut, ja, also wie weiter? Im Prinzip geht es jetzt darum, Liquidität aufzubauen. Jetzt ging es erstmal darum, dieses Jahr Steuerschulden aus der Vergangenheit zu begleichen. Das heißt, wir haben ja Steuererklärung 2021 jetzt eingereicht. Guter Punkt, ich muss meinen alten Steuerberater an die Steuererklärung 2022 erinnern. Das macht noch zum letzten Mal unser alter Steuerberater. Und wenn ich da nicht fünfmal erinnere, dann wird das, glaube ich, nix. Das habe ich mir schon längst vorgenommen, da nochmal nachzuhaken. Eigentlich wollte ich es schon längst erledigt haben. Genau. Aber neue Steuerberater macht bisher viel Spaß. Danke, geht an. Ja, unbekannterweise erstmal raus. Aber wenn es eine Weile läuft, dann verwende ich hier auch Namen. Vielleicht habe ich da mal einen Steuerberater, den ich weiterempfehlen kann. Genau. Ja. Also Liquidität aufbauen, jetzt nachdem wir die Steuern bezahlt haben in der Firma. Genau, dann Bestand weiter aufbauen. Und ganz, ganz wichtig, da legen wir gerade Fokus drauf, Prozesse optimieren. Kundenmanagementsystem, alles was geht mit Vorlagen zu hinterlegen, gerade sind wir dran an E-Mail-Vorlagen und so weiter und so fort, dass wir hier wirklich erstmal das Beste rausholen aus unserer Arbeitszeit und dann, wenn die nächsten dann Teammitglieder kommen, dass wir dann die, ja, also sie vor sauberen Prozessen stehen.
Ja.
So. Und wenn wir Liquidität haben, Bestand noch ein bisschen größer ist, also mehr Bestandsaufträge da sind, sodass wir wissen, dass wenn eine neue Stelle kommt, dass wir nicht die komplette Stelle sofort aus Neuhonoraren finanzieren müssen. Ich denke mal, dann machen wir den nächsten Schritt und gehen jetzt nicht sofort hin zur Bank und sagen, wir brauchen noch mehr Geld, um die Stellen vorzufinanzieren. Damit würde ich mich für den Moment nicht wohlfühlen. Heißt nicht, dass wir es nicht in einem halben Jahr machen. Aber für den Moment finde ich es ganz schön durchzuatmen, weil wir hatten ja schon über Arbeitszeit gesprochen. Meine Frau geht jetzt auch arbeiten. 25 Stunden die Woche. Wir sind jetzt quasi ein Doppelverdienerhaushalt.
Ja. Genau.
Sehr cool. Ja, finanziell natürlich mal gucken. Also, weiß nicht, was wir mit der ganzen Kohle machen sollen.
Ich glaube, euch wird schon was einfallen.
Ja, genau. Also ist ja zum ersten Mal, dass wir zwei größere Einkommen haben. Minijob hatte es ja schon. Genau. Jetzt können wir es ja sagen. Ja, gut. So, genau. Jeanette, Grüße gehen raus an Jeanette, unsere Minijobberin hier in der Firma. Ja. Ja. Ja, das ist meine Frau. Ich hätte jetzt gesagt, war meine Frau fast. Ist aber meine Frau. Das ist auch der Grund, warum wir von Janett gerade nicht so viel hören. Hatte ich ja auch mit ihr den Podcast hier über New Work gemacht, weil sie gerade in der Einarbeitung der neuen Stelle ist und da in der Finanzküche aktuell nicht so viel machen kann. Da gucken wir noch, ob es langfristig hier weitergeht als Minijobstelle oder ob wir halt erstmal zu zweit weitermachen und dann eben direkt eine Teilzeitstelle oder eine Vollzeitstelle besetzen. So, das war wie weiter in der Firma. Genau.
Ja, und dann hast du dir neue sportliche Ziele gesetzt.
Ja.
Planst den nächsten Halbmarathon mit einer neuen Bestzeit.
Ja, ich war erstmal sehr deprimiert nach meinem ersten, also was heißt, direkt nach dem Halbmarathon habe ich mich gefreut, dass die Zeit ganz gut war, bin aber sehr ans Limit gegangen. Also mein Körper hat das ganz gut verkraftet, außer halt die Schwachstelle meines Körpers. Das sind die linke und die rechte Achillessehne. Ich habe nur zwei, genau. Und die haben es mir gedankt, dass ich den Halbmarathon so gut durchgepaced habe. Ja, danach bin ich noch, also habe ich erstmal joggen sein gelassen und bin vermehrt aufs Rennrad gestiegen. Habe dann noch gute 300 Kilometer auf dem Rennrad abgespult die nächsten Wochen. Und danach habe ich jetzt aber erstmal so 2-3 Wochen gerade, also gerade 2,5 Wochen Pause. Insgesamt werde ich, denke ich, mal so auf 3-3,5 Wochen Pause kommen. Mal gucken, wie schnell das hier geht. Dass ich wirklich mal die Schmerzen aus der Achillessehne wieder rauskriege, weil die sind schlimmer geworden nach dem Halbmarathon. Also nicht wirklich schlimm, aber so, dass du halt wieder merkst, die sind kaputt. Wieder ein bisschen Druckschmerz da, früh ist ein bisschen Anlaufschmerz. Anlaufschmerz ist jetzt schon wieder weg. Druckschmerz ist noch da an einigen Stellen und den warte ich gerade noch ab. Und dann geht's weiter. Hoffe ich. So. Ich glaube, am 13.10. ist dann am Völkerschlachtdenkmal hier bei uns in Leipzig noch ein Halbmarathon. Ich glaube ja, der letzte war so eine gute 1,36er Zeit, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 1,37, ich glaube 1,36 irgendwas, habe ich schon wieder vergessen. So wichtig sind die Zeiten dann am Ende des Tages doch nicht.
Ja.
Aber merk auch, wie gut es war, so ein Ziel zu haben, weil gerade, weil du dann halt wirklich aus dem Bett gehst und sagst, okay, ich mache das jetzt. Und wenn du gar kein Ziel hast, dann ist es so ein bisschen schwieriger, gerade so in Phasen, wo andere Sachen Priorität haben, dann sein Trainingspensum so ein bisschen durchzuhalten. Und ich würde eigentlich gerne Richtung 1,30 laufen. Das ist aber schon eine ordentliche Steigerung. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das ein realistisches Ziel ist. Da muss ich nochmal tief in mich gehen und das dann final festhalten. Kommt sehr stark drauf an, wann ich wieder mit dem Training einsteigen kann. Wenn es jetzt zeitnah passiert, hätte ich gute 4 Monate, dann halte ich das für realistisch. Dann dürfte der Formverlust auch nicht so groß sein durch die Pause jetzt. Wenn es dann so 2-3 Wochen noch länger dauert, bis ich dann wieder einsteigen kann, dann wird's schwierig. Ah. Aber ich habe die Zeit gut genutzt und habe mir eine weitere Qualifikation als Bremsenmechaniker aufgebaut. Ich hatte ja seit ich mein Canyon-Fahrrad ausgeliefert hat, hat die Bremse vorne immer so ein bisschen Probleme gemacht. Ich hatte immer Probleme, das Fahrrad so einzuspannen, dass die Bremse vorne nicht schleift. Aber Bremsscheibe. So. Genau, also Scheibenbremsen, nicht Backenbremsen. Bei Scheibenbremsen hast du immer so ein bisschen das Problem, wenn die Scheibe so links und rechts ein bisschen schwankt, dann schleift das Ganze. So. Dann habe ich erst Videos geguckt und dann musst du die Bremskolben ausrichten, drückst auf die Bremse, dann also löst du ein bisschen die, also du hast so eine Scheibenbremse und dann hast du den Bremssattel, der oben drauf sitzt und wo die Bremsbeläge eingespannt sind. Und die Bremsbeläge werden durch Bremskolben an die Scheibe rangedrückt und wenn die dann dran sind, die Bremsbeläge, dann kommt das Fahrrad zum Stehen. So. Was habe ich als erstes gemacht? Video geguckt, Bremsscheibe schleift, dann wird gezeigt, wie du diesen Bremssattel da ausrichtest, muss ich Schrauben lösen und dann auf die Bremse drücken und dann richtet er sich wieder aus, dann kannst du die Schrauben wieder festmachen und dann ist es ausgerichtet, hat er bei mir aber immer noch geschliffen. So, dann stand da Bremsscheibe unrund, habe ich die versucht zu richten. So, dann habe ich die alte Bremsscheibe so einigermaßen da reingekriegt, dass es nicht schleift. Und da dachte ich mir jetzt, wo ich Pause mache, ich mache das jetzt mal richtig. So. Dann habe ich mir eine neue Bremsscheibe geholt und auch die hat geeiert und geschliffen. So. Da dachte ich, das muss irgendwo anders liegen und da habe ich dann am Ende des Tages dann noch mehr Videos geguckt. Mittlerweile habe ich dann, gestern war das, habe ich dann also ich habe dann zwischendurch sogar schon noch die Bremsbacken gewechselt und alles Mögliche, also die Bremsbeläge. Und gestern habe ich dann noch mit Wattestäbchen und Mineralöl, das ich mir bestellt habe, die Bremskolben sauber gemacht, muss die rausdrücken, also alles rausbauen, dann kannst du die Kolben so ein bisschen rausdrücken, musst aufpassen, dass du noch was dazwischen machst, sonst fallen die raus. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt Experte für Scheibenbremsen und es schleift gerade nicht mehr. war so eine Mischung aus allem, war das Problem. Die Bremskolben sind ungleich rausgekommen, sodass es links weiter rausgekommen ist als rechts. Das habe ich jetzt behoben. Aber die neue Scheibe, die war auch wieder ein bisschen unrund. Da muss ich eine neue Scheibe wieder richten. Genau. Also wenn das hier irgendwann mal meine zweite Karriere, deswegen erzähle ich das immer so, meine zweite Karriere, kann ich dann entweder Messerschleifer werden oder Fahrradmechaniker. Genau. Aber das finde ich immer ganz cool. Und du hast ja auch so ein paar Hobbys.
Ja, es werden immer mehr.
Ah, das finde ich mega, wenn du so ein paar, und ich brauche das total, diese Bürojob, ich finde es cool, diesen Ausgleich zu haben, noch was Handwerkliches. So.
Ja.
Sei es Messerschleifen, sei es das Fahrrad rumzuwerkeln, aber halt ausgewähltes Handwerk zum Beispiel, was ich absolut hasse, ist Bau. So. Also an irgendwelchen Häusern irgendwas zu bauen, das mag ich nicht, deswegen habe ich wahrscheinlich auch zur Miete wahrscheinlich. So. Bin schon mit unserer Terrasse überfordert.
Ja.
Aber so Sachen, zu denen ich eine persönliche Bindung habe, wie Messer, die ich ja jeden Tag benutze in der Küche, oder das Fahrrad, was halt mein Werkzeug ist, meinen Sport auszuüben, habe ich voll Spaß dran, daran rumzuwerkeln. Aber auch nur das Fahrrad. Wenn du mein Alltagsfahrrad ist schmutzig, das Fahrrad von meiner Frau, da schleift die Backenbremse hinten.
Ja.
Das werde ich jetzt mal machen müssen, ansonsten kriege ich meine Frau nie aufs Fahrrad. Genau. Aber das ist sehr selektiv bei mir, merke ich. Aber es gibt mir immer so ein gutes Gefühl zu wissen, okay, das kannst du selber.
Ja.
Und du bist ein bisschen unabhängig geworden. Und wenn du mal irgendwie alle Stricke reißen und die KI die Welt übernimmt, kann ich noch anbieten, dass ich Leuten die Scheibenbremse einstelle oder die Messer scharf mache.
Genau, und ich kann dann Kleidung herstellen für andere Menschen.
Ja, genau. Super. Ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Stricken.
Stricken und häkeln.
Also Stricken und Häkeln. Ich habe es überlegt, ob ich Stricken oder Häkeln sage. Hätte genau. Ich ja nichts Falsches sagen können.
Also Häkeln macht tatsächlich ein bisschen mehr Spaß sogar. Aber viele Stricksachen sehen irgendwie besser aus. Ich muss das noch irgendwie hinkriegen, dass Häkelsachen auch super aussehen. Und jetzt bin ich gerade dabei, mir das Nähen beizubringen.
Ja. Du hast einen Pullover selber hergestellt.
Nicht nur einen.
Wie lange brauchst du für so einen Pullover?
Stunden. Also ich habe die Zeit nicht gemessen, das müsste ich wahrscheinlich mal machen, aber es geht bestimmt so eine Vollzeitarbeitswoche drauf für einen Pullover.
Also wenn du so einen Pullover bepreisen müsstest, dann müsste er mindestens 1500 Euro kosten, damit du davon leben kannst.
Wahrscheinlich. Ja.
Und dann gehen wir zu Primark und holen den für 2 Euro.
Naja, die Sache beim Stricken ist ja, dass es Strickmaschinen gibt.
Ja.
Da kannst du dann natürlich in Bruchteil der Zeit so einen Strickpullover herstellen, auch in verschiedenen Mustern und so. Ja. Aber es gibt keine Häkelmaschinen.
Ja.
Das heißt, wenn irgendjemand irgendwo einen Häkeltop sieht für 20 Euro, dann kann er sich ungefähr ausrechnen, wie viel da die Hersteller bekommen haben. Also die tatsächlich die das gehäkelt haben.
Hat. Ja.
Das waren dann sicherlich auch nur ein paar Cent.
Wo wir dann wieder beim Thema nachhaltige Geldanlage sind.
Ja.
Da schließt sich der Kreis für heute. Genau. Fazit. Ja. Toller Monat. Genau, aber hat man wieder gemerkt im Mai, dass man auch mal wieder so ein Loch fallen darf. Das war so bei mir der Fall, nachdem der Halbmarathon durch war, so eine Woche später. Genau, wo dann so die Steuer abgebucht wurde. Und ich dachte, okay, ist das Geld schon wieder weg. Liquidität geht hoch, Liquidität geht runter, Liquidität geht hoch, Liquidität geht runter. Da könnte man sich jetzt fragen, wie kann es denn bei einem Finanzberater sein, dass er sich ständig über Liquidität Gedanken macht? So. Aber wir machen den ganzen Tag nichts anderes als Liquiditätsplanung. Also die Liquidität geht geplant hoch und runter. Aber es ist was völlig anderes, das dann emotional zu erleben, wie das Geld rauf, runter geht als Unternehmer. Aber das ist was anderes, als wenn ein Gehalt da drauf kommt. Und wir haben ja eine Vision, wo wir hinwollen. Und wenn ich da immer warte, bis da gerade 50.000 Euro auf dem Konto liegen und dann erst jemanden einstelle, dann bist du halt 3 Jahre später an dem Punkt, wo du schon ein Jahr eher sein könntest. So. Und wir versuchen halt möglichst unabhängig von Fremdkapital zu bleiben. Und das ist der Grund, warum wir eben so einen großen Augenmerk auf die Liquidität haben und weil dir halt immer was einfällt als Selbstständiger, wenn du nicht satt bist in dem Sinne und weißt, wo du hin möchtest. Und wir haben eine klare Vision für die Finanzküche. Wir wollen dazu beitragen, dass es eine verantwortungsvollere und nachhaltigere Finanzbranche wird, eine fairere. Und das geht halt alleine nicht so. Deswegen sitzt du heute auch mit hier. Und deswegen werden halt auch in Zukunft noch mehr Menschen hier sitzen.
Ja.
Und da, selbst wenn wir 1 Million hätten, könnten wir die morgen alle machen wahrscheinlich. So. Wenn ich jetzt mehr Unternehmer gehen hätte, würde man zum Banken gehen und die 1 Million holen. Aber das Schöne ist, wir haben halt keine Zinskosten. So. Wenn jetzt was übrig bleibt, bleibt es dann halt auch wirklich, wirklich übrig. Gut. Genau, also das vielleicht so ein kleiner Ausblick, warum das Liquiditätsthema bei uns so groß ist, obwohl wir, also ich glaube, das Liquiditätsthema ist fast bei allen Firmen, die jetzt nicht schon 100 Jahre da sind, und selbst bei denen, die 100 Jahre da sind, die jonglieren auch mit ihrer Liquidität, wie sieht es hier aus, und dann geben wir die jetzt aus, halten wir Rücklagen auf dem Konto. Ich glaube, das Wichtigste ist immer, dass du im Hinterkopf hast, wenn jetzt alle Stricke reißen und du bist mal länger krank oder die Umsätze brechen ein, dass du dann weißt, okay, was mache ich, wo kriege ich Geld her, habe ich genug Rücklagen und so weiter und so fort. Und das ist das, was ich habe. Ich habe die Sicherheit halt, dass ich nicht auf dem Trockenen sitze, wenn es jetzt mal, oder dass wir nicht auf dem Trockenen sitzen, wenn es mal irgendwie ein halbes Jahr schlecht läuft. So. Das muss da sein, der Plan B. Ich wüsste morgen, wo ich 20.000 Euro herbekomme. Und das ist das Entscheidende an der Stelle.
Genau.
So.
Fazit.
Damit sind wir am Ende angelangt.
Ja.
Motivationstief sein auch mal erlaubt für 3 Tage. Das ist mein Fazit. Und das wollte ich noch bringen, genau. Das war so das eine beruflich, dass es so ein anstrengender Monat war, was die Ausgabenseite angeht, weil eben geplant das Finanzamt abgebucht hat. Eine größere Summe für 2021. Beim Kollegen war es noch mehr, aber er wusste auch, dass es passiert. Und dann parallel eben dieses Lowlight, in Anführungsstrichen Lowlight, weil körperlich, also Sport ist ja dann mein Ausgleich, nicht viel möglich war, weil ich jetzt gerade eine Pause mache, um die Achillessehne auszuheilen. Diesmal wirklich auszuheilen und nicht so halb auszuheilen, damit durch das ganze Training zu schleppen. Das wäre so mein Wunsch oder mein Ziel jetzt erstmal. Und da fehlt halt so ein bisschen der Ausgleich. Und wenn es dann in zwei Bereichen kacke läuft, läuft er gut beruflich, aber so geplant eben emotional damit fertig werden muss, dass so ein bisschen der Ertrag letzten Monate wieder abgebucht wird. So, dann fehlt so ein bisschen der Ausgleich. Und das ist das, wo ich eigentlich immer drauf achte, dass du so mehrere Bereiche hast. Und wenn mal einer gerade anstrengend ist, kann der andere das so ein bisschen auffangen. Aber das Pendel fängt dann an, bei mir Unruhen zu schlagen, wenn es mehrere Bereiche auf einmal trifft.
Hm.
Genau. Gut, das war jetzt das negativere Schlusswort.
Naja,
hätten
damit ist ja auch
vorher Schluss machen sollen.
Damit ist ja auch eine Erkenntnis verbunden. Von daher gar nicht so negativ, das Schlusswort. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei unserem tollen neuen Format Finanzküche Reacts.
Genau. Dann hoffentlich total positiv gegenüber dem neuen Rentenpaket. Wir werden
nicht
sehen. Jetzt hast du ja schon unseren Spoiler vorweggenommen.
Genau. Wir werden es sehr differenziert betrachten und mal ein bisschen auseinandernehmen, auch ein bisschen auf die Zahlen schauen.
Ja.
Und genau.
Das Schöne ist, das ist ja wirklich Teil unserer Kernkompetenz. Ich glaube, wir haben schon so viele Rentensysteme verschiedener Länder uns angeschaut und Stellschrauben auch gesehen, die andere Länder drehen, dass wir das vielleicht so ein bisschen sogar besser einschätzen können als der ein oder andere.
Genau.
Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.